Eine Frage der Gerechtigkeit. Ein Podcast der Kurt-Lehr-Redaktion.
Kurt. So wie du.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Eine Frage der Gerechtigkeit. Ich bin Pitt Kröger und am anderen Mikrofon
Kolja Fach, moin.
Und heute soll es ums Blutspenden gehen, um die Nadel und das bisschen Blut, was am Ende Leben retten kann. Das ist ja eigentlich eine super Sache, die extrem vielen Leuten wirklich hilft. Der Prozess des Spendens ist aber für einige Menschen mit heftiger Diskriminierung verbunden. Warum das so ist und was dagegen unternommen wird und warum es sogar Stellen gibt, die sagen, es muss einfach alles so bleiben, wie es jetzt aktuell ist. Dazu hast du recherchiert, Kolja. Bevor wir aber anfangen, mal eben die Frage, weil ich hab's noch nicht gemacht, warst du schon Blutspenden?
Ja, ich war tatsächlich selber schon Blutspenden ein paar Mal. Ich habe während meinem Studium damit angefangen. Hier auf dem Campus parkt ja auch oft dieses Blutspendemobil und da bin ich dann irgendwann mal rein. Ich muss aber auch zugeben, ich könnte auf jeden Fall regelmäßiger spenden gehen, gerade weil das bei mir so einfach wäre. Also ich habe die passende Körpergröße, ich habe das passende Gewicht, ich bin grundsätzlich gesund und ich bin heterosexuell.
Dieses heterosexuell bringt uns zum Thema heute. Die sexuelle Orientierung und Identität spielen beim Zugang zur Blutspende nämlich eine super zentrale Rolle, oder?
Ganz genau. Vor allem oder eben in erster Linie, wenn du ein Mann bist, der mit Männern schläft. Das disqualifiziert dich quasi komplett vom Blutspenden. In welcher Form? Das wollte ich ausprobieren und habe mich mit Bastian Melcher getroffen. Der ist LGBTIQ-Aktivist aus Bremen und lebt seit Jahren in einer Beziehung mit einem Mann. Wir haben zusammen diese Fragebögen ausgefüllt, die man bekommt, wenn man Blutspenden gehen will. Und das hat aber eben nur eine von drei Seiten lang gut geklappt.
Ja, so, ich glaube, das hier ist jetzt die entscheidende Frage. Nur für Männer, hatten Sie schon einmal, also jemals, Sexualverkehr mit einem anderen Mann? Ist wahrscheinlich der Bogen zu Ende jetzt, ne?
Genau, also für mich als schwuler Mann, der in einer Beziehung mit einem Mann lebt, ist jetzt vorbei, genau. Egal, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, das spielt keine Rolle als homosexueller Mann und darfst dann halt innerhalb der letzten 12 Monate keinen Kontakt, sexuellen Kontakt haben. Das gestaltet sich sehr schwierig, finde ich.
Das heißt, du müsstest jetzt, wenn du im März 2022 spenden willst, ab jetzt aufhören, Sex zu haben für ein Jahr.
Ja, und das kann ich meinem Freund schlecht erklären. Das ist schwierig.
Ja, komm mal nach Hause, ne? Und führ dieses Gespräch. Hey, wir können wirklich jetzt 12 Monate nicht miteinander schlafen, weil ich möchte Blut spenden, ne? Also als homosexueller Mann müsste man wirklich ein Jahr auf Sex verzichten, bevor man wieder Blut spenden darf.
Genau, generell als Mann, der Sex mit Männern hat, MSM wird diese Gruppe immer abgekürzt, also Männer, Sex, andere Männer. Und als heterosexueller Mann könnte ich 3-mal im Jahr meine Sexualpartnerin wechseln, bevor ich vom Spenden zurückgestellt werde. So wird diese Pause bezeichnet. Wenn ich jetzt einen One-Night-Stand hätte als Mann mit einer Frau, dann müsste ich 4 Monate warten, bevor ich spenden darf. Also bevor ich da auf 12 Monate Rückstellzeit komme, müsste ich meine Sexualität wirklich unfassbar riskant ausleben.
Aber bei Männern, die mit Männern schlafen, ist das alles egal, monogam oder nicht, geschützt oder nicht, 12 Monate ohne Sex oder du bist halt einfach raus.
Genau so.
Das ist so heftig, ne? Also ich sag's, wie es ist. Ohne weiteren Kontext klingt es für mich erstmal total nach Diskriminierung. Genau deswegen gibt's auch genug Menschen und Instanzen, die gegen die bestehenden Regelungen sind. Bevor wir uns die angucken, kann man irgendwie nachvollziehen, historisch, wann diese Unterscheidung zwischen Männern, die Sex mit Männern haben, und Heterosexuellen festgehalten wurde?
Ja, das ist tatsächlich so ein 80er-Jahre-Phänomen. Da gab es ja diese große AIDS-Welle, gerade in der schwulen Community. Und da hat man dann Blutspenden eben komplett verboten für Männer, die mit Männern schlafen. Also alle Kriterien, die an BlutspenderInnen angelegt werden, sind natürlich dafür da, dass die Menschen, die das Blut dann am Ende bekommen, so gut wie irgendwie möglich geschützt sind. Und es ist eben auch heute noch so, dass HIV am häufigsten unter Männern übertragen wird. 2/3 der Neuinfektionen ungefähr. Das ist aber deutlich weniger als in den 80er-Jahren. Und unabhängig davon, seit den 80er Jahren haben sich die Medizin und auch die Prävention ganz extrem weiterentwickelt, sodass viele Länder ihre Regelungen eben wieder geöffnet haben. Italien wäre jetzt ein Beispiel dafür. Deutschland hat das aber nicht gemacht. Bis dann 2017 der Europäische Gerichtshof den Zeigefinger geschwungen hat und gesagt hat, also mit dem Ziel, so diskriminierungsfrei wie möglich Politik zu machen, müsste Deutschland doch nochmal auf diese jahrzehntealte Regel gucken. Das hat man dann gemacht und dann hat man eben diese 12-monatige Sexpause als Rückstellung festgehalten. Das ist auf dem Papier zwar kein Verbot mehr, aber für alle Männer, die Lust auf Sex mit Männern haben und ich sage jetzt mal eine durchschnittliche Sexualität haben, ist das in der Praxis sehr wohl noch ein Verbot.
Ja. Deutschland sitzt also auf der Light-Version einer Regel, die gut 40 Jahre alt ist und von alleine, würde ich jetzt mal sagen, reformiert sich da auch eher wenig. Aber es gibt Menschen, die versuchen, da was zu bewegen. Und einen davon hast du getroffen.
Genau, ich habe mit Lukas Havrilak telefoniert, der arbeitet für die SPD in Berlin und der hat eine Petition gestartet, die fordert, dass die Regeln dem aktuellen Stand der Wissenschaft angepasst werden.
Es geht natürlich um den Nutzen von Blutspenden. Aber es geht nicht nur um den Nutzen von Blutspenden, weil es geht auch darum, eine Diskriminierung gegenüber einer Gruppe in diesem Land zu beseitigen, die nicht wissenschaftlich belegbar mehr diskriminiert wird in dieser Angelegenheit. Man kann HIV im Blut nachweisen, wenn man jede Blutspende überprüft, bereits nach 6 Wochen. Wenn man sicher gehen möchte, macht man die doppelte Zeit, dann hat man 3 Monate. Dann kommt man immer noch nicht auf 12 Monate, so wie die Regelung jetzt ist.
Okay, also was die Sicherheit für die, die eine Blutspende bekommen, angeht, sind sich erstmal alle einig.
Auf jeden Fall. Aber Lukas und viele andere sagen eben, dass diese Sicherheit auch ohne die krasse Ungleichbehandlung von Männern, die Sex mit Männern haben, zustande kommen kann. Weil so ein HIV-Test, der dauert eben 6 Wochen. Und selbst wenn man dann sagt, man verzichtet noch eine gewisse Zeit vor dem Test auf Sex, dann wäre man lange nicht bei 12 Monaten. Und dass das geht, das macht uns eben ein großer Teil der EU vor.
Italien, Spanien, die machen das schon so blind für sexuelle Orientierung und Identität. Da geht es nur nach dem Risikoverhalten, abgekoppelt von sexueller Orientierung und Identität. Und wieso sollten das andere Länder in der Europäischen Union genauso, also so machen und wir nicht? Also was, die haben ja keine andere wissenschaftliche medizinische Grundlage als wir.
Ja, und Lukas weist da ja eigentlich schon auf die Frage hin, ne? Warum machen andere Länder das und wir nicht? Also es gibt ja einige, bei denen es wirklich läuft.
Ja, absolut. Zuletzt Großbritannien im letzten Dezember, da hat man eben auch gesagt, okay, wir gucken jetzt nur noch danach, wie riskant jemand seine Sexualität lebt, nicht welche er hat. Man war erst auf 3 Monate Rückstellzeit runtergegangen und hat beobachtet, wie die Zahl infizierter Blutspenden sich so entwickelt. Dann hat man gemerkt, dass die Zahl der HIV-infizierten Spenden nicht zugenommen hat und dann hat man es mit der Rückstellung ganz bleiben lassen.
Ja, und wenn es da geht, warum dann nicht in Deutschland? Bevor wir drüber reden, warum Deutschland sich trotz aller Gegenrede und den Vorbildern aus der Europäischen Union nicht bewegt, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz aufrollen, welche Sicherheitschecks denn bei so einer einzelnen Blutspende wirklich passieren. Du hast ja gerade schon gesagt, man hat in Großbritannien keinen Anstieg infizierter Blutspenden festgestellt. Das bedeutet, und das ist ja auch irgendwie völlig logisch, das Blut wird auch nach der Spende noch kontrolliert.
Ja, genau. Also diese Fragebögen, so wie der, den ich mit Bastian zu Beginn gemacht habe, das ist ja alles eine Selbstauskunft, also so auf Vertrauensbasis. Und ich habe von meiner letzten Blutspende so einen Flyer mitgenommen, in dem der Weg von der Blutspende nochmal erklärt wird. Das sind jetzt also Informationen vom Deutschen Roten Kreuz. Und da steht eben, wenn man Blut spendet, dann füllt man zum einen diesen Blutbeutel, aber zusätzlich noch so ein Teströhrchen. Und das kommt dann alles ins Labor, meistens sogar noch am selben Tag und wird auf Infektionskrankheiten im Blut getestet. Da gehört HIV dann logischerweise mit dazu.
Okay, also das heißt, Blutspenden müssen so sicher sein wie irgendwie möglich.
Klar.
Und dazu gehört der Schutz vor Infektionskrankheiten. Und wir haben ja eben schon besprochen, dazu gehört HIV. Mhm. Das wird in Deutschland am häufigsten beim Sex zwischen Männern übertragen. Also hat man da richtigerweise ein Auge drauf.
Genau. Bis dahin alles korrekt. Und dann kommen eben diese ganzen Abers. Aber HIV-Tests dauern nur 6 Wochen. Aber Blutspenden werden nach der Spende nochmal gecheckt. Aber es gibt auch Männer, die Sex mit Männern haben, die gesund sind und zum Beispiel monogam leben. Und, großes Aber, es gibt diverse Länder in der EU, die zeigen, dass man das alles berücksichtigen kann, sodass eine Blutspenderichtlinie entsteht, die queere Männer nicht pauschal als gefährlich oder krank oder sexuell super freizügig abstempelt und man braucht dann eben auch nicht 12 Monate warten.
Kolja, ich will mich hier jetzt nicht wiederholen, aber warum kann oder will man sich da in Deutschland nicht anpassen?
Das habe ich Lukas, der die Petition dafür gestartet hat, auch nochmal gefragt in unserem Telefonat und für ihn ist ziemlich eindeutig, wer da schuld dran ist.
Der große Bremsklotz in der Sache ist wirklich die Ärztekammer und das Paul-Ehrlich-Institut, Institutionen, die sehr konservativ sind in ihrer Auslegung und Lebensrealitäten von queeren Menschen noch nicht so sehen wollen und noch nicht durch die faktische Brille sehen wollen, sondern immer noch durch ihre ideologische Brille.
Die Bundesärztekammer und das Paul-Ehrlich-Institut, also zwei Institutionen, die als beratende Instanzen durchaus einen wirklich beachtlichen Einfluss auf die Gesundheitspolitik haben, und die halten aber an der Regelung, so wie sie jetzt ist, fest.
Genau, also ich habe natürlich dann beide angeschrieben und habe einen kleinen Fragenkatalog mitgeschickt, in dem ich all diese Sachen, über die wir uns jetzt hier auch schon gewundert haben, abgefragt habe und wissen wollte, warum denn keine der vorgeschlagenen Alternativen oder eben so ein Modell wie zum Beispiel in Großbritannien bei uns denkbar wäre.
Und es gab Antworten?
Jein.
Also es war doch eher schwierig, oder was?
Ja, also beide, die Ärztekammer und das Paul-Ehrlich-Institut, haben mir relativ schnell geantwortet. Diese Antworten waren aber extrem unbefriedigend. Unter anderem, weil beide Seiten sehr konsequent nicht auf meine Fragen geantwortet haben.
Wie? Also das war ja die Aufgabe, die du ihnen gestellt hattest.
Also wir gucken mal zuerst auf das Paul-Ehrlich-Institut. Die haben mir nämlich einfach nur Links zu Internetseiten geschickt. Zu ihrer eigenen, zur Bundesärztekammer, wo die aktuellen Richtlinien nochmal nachzulesen waren. Den Fragebogen hat man mir geschickt, den ich am Anfang mit Bastian ausgefüllt habe. Und nochmal ein Datenblatt dazu, dass HIV am häufigsten beim Sex unter Männern übertragen wird.
Also alles, was wir jetzt schon wissen.
Genau. Und Lukas hatte mir in unserem Gespräch auch schon erzählt, dass er auf das Paul-Ehrlich-Institut und die Ärztekammer zugegangen ist und man da auch nichts anderes gemacht hat, außer ihm nochmal zu erzählen, wie die Regeln halt gerade sind. Und dasselbe ist mir jetzt auch passiert.
Also ist da auch kein Diskurs in irgendeiner Form möglich? Und das ist ja wirklich schade, ne?
Ja, total. Also das Einzige, was ich beim Paul-Ehrlich-Institut noch ganz spannend fand, war, dass ich dann auf deren Website geguckt habe und da ging es nochmal um HIV-Tests. Und zwar darum, dass die ganz frische Infektionen nicht immer erkennen können. Mhm. Das war da aber angeführt als Argument für die aktuelle Regelung. Ich finde aber, und ich erkläre auch sofort, warum, es ist genau das Gegenteil, weil es zeigt, wie eine vernünftige Frist aussehen könnte. Und dann habe ich das Paul-Ehrlich-Institut auch nochmal danach gefragt und habe gesagt, was spricht denn gegen eine Regelung, bei der man als Mann, der Sex mit Männern hat, so lange auf Sex verzichtet, bis eine HIV-Infektion auf jeden Fall erkennbar wäre. Dann macht man den Test und wenn der negativ ist, dann geht man Blut spenden. Daraus ergäbe sich nämlich genau so ein Zeitfenster von 3 Monaten, was auch der Lukas vorgeschlagen hat. Aber auf die E-Mail habe ich dann vom Paul-Ehrlich-Institut bis heute keine Antwort mehr gekriegt.
Oh nee, also wirklich wenig Kooperationsbereitschaft irgendwie. Wie lief's denn mit der Bundesärztekammer?
Inhaltlich quasi genau dasselbe, also auch minimaler neuer Erkenntnisgewinn. Ein interessanter Hinweis war, dass die Bundesärztekammer ihre Veröffentlichungen alle 2 Jahre auf Aktualität überprüft, also auch diese Richtlinie Hämotherapie, wie die Blutspenderegelungen offiziell heißen, und dass die nächste Überprüfung in diesem Jahr ansteht. Fand ich einen ganz spannenden Hinweis. Angesichts der Petition jetzt und der Änderungen in Großbritannien könnte das ja vielleicht mal ein neues Licht auf so eine Überprüfung werfen.
Ja gut, aber nach all dem, was wir jetzt gehört haben, stehen die Chancen ja wahrscheinlich eher schlecht.
Das fürchte ich tatsächlich auch. So, jetzt aber nochmal eine andere und zwar viel spannendere Sache aus der Ärztekammer-Mail. Ich lese jetzt mal ein Zitat vor. Zu betonen ist, dass ausschließlich ein individuelles Risikoverhalten ausschlaggebend für eine zeitlich begrenzte Rückstellung von der Blutspende ist und nicht die sexuelle Orientierung oder Identität einer Person. Die Zugehörigkeit zu einer Personengruppe, eine bestimmte sexuelle Identität oder Orientierung werden in der Richtlinie Hämotherapie bewusst nicht adressiert.
Okay, also im Klartext heißt das Argument dann also, wir nennen keine sexuelle Orientierung beim Namen, also können wir sie ja auch nicht diskriminieren. Das ist ja am Ende Wortklauberei.
Ja, ganz genau. Das Paul-Ehrlich-Institut hat es noch ein bisschen spannender formuliert. In deren erster und einziger Mail stand, aus dem Blutspende-Fragebogen ginge hervor, dass, Zitat, auch heterosexuelle Männer von der Blutspende ausgeschlossen wären, wenn sie in den letzten 12 Monaten Sex mit einem anderen Mann gehabt hätten.
Okay, was? Also nochmal. Dass heterosexuelle Männer ausgeschlossen würden, wenn sie Sex mit Männern hätten.
Es ergibt komplett keinen Sinn. Also es ist genau wie du eben gesagt hast, es ist so ein rein kosmetisches Argument. Man nennt die Dinge eben nicht beim Namen und das soll dann weniger diskriminierend sein, als wenn man einfach dazu stehen würde, dass die Richtlinien im entsprechenden Abschnitt, egal welche Worte da jetzt genau benutzt werden, eben genau auf queere Männer zugeschnitten sind.
Also machen wir es kurz. Es ist also von der Seite, die am einfachsten etwas gegen die Regelung unternehmen könnte, nicht mit Unterstützung zu rechnen.
Nee, so wie es aussieht, leider nicht.
Es müsste sich also, um die laufenden Richtlinien zur Blutspende zu verändern, irgendwas aus einer Opposition heraus bewegen. Also zum Beispiel durch die Petition von Lukas, über die wir vorhin gesprochen haben. Gibt es denn auch auf der Vereins- oder Institutsseite FürsprecherInnen für eine Reform?
Die gibt es, ja. Also zum Beispiel die Deutsche AIDS-Hilfe, die haben mir in einer Mail Folgendes geschrieben. Ich lese nochmal vor. Wir stimmen der Aussage zu, dass die 12-Monats-Frist jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Eine Fristenregelung, sofern überhaupt notwendig, müsste sich am diagnostischen Fenster der eingesetzten Testverfahren orientieren. Das Deutsche Rote Kreuz, bei denen ich ja auch spenden gegangen bin, die habe ich auch nochmal angefragt. Und da hat mir der Pressesprecher des Blutspendedienstes Markus Baulke eine Sprachnachricht zurückgeschickt.
Die Rückstellfrist für Männer, die Sex mit Männern haben, wird derzeit politisch, aber auch gesellschaftlich breit und ausführlich diskutiert. Und als DRK Blutspendedienst begrüßen wir die Diskussion und halten sie auch für notwendig. Sollten sich aus der Diskussion veränderte Vorgaben ergeben, wenn wir diese unverzüglich umsetzen.
Also ein klares Ja von der AIDS-Hilfe und etwas mehr Zurückhaltung, aber auf keinen Fall Ablehnung vom Roten Kreuz. Dann lass uns jetzt nochmal schnell in die Bundespolitik schauen, also dahin, wo man eine Reform direkt umsetzen könnte. Spannenderweise haben wir ja gerade auch einen homosexuellen Gesundheitsminister mit Jens Spahn, der in dem Punkt aber bisher eher wenig agil war, habe ich so das Gefühl. Ja. Wo stehen die Parteien denn im Bund jeweils so?
Das haben mir tatsächlich von fast allen Parteien die SprecherInnen erzählt. Ich habe dieselben Fragen wie ans Paul-Ehrlich-Institut und die Ärztekammer nämlich auch nochmal an den Gesundheitsausschuss weitergeleitet.
Und was hast du dabei rausbekommen?
Ja, also die schnellste Antwort, die kam vom Sprecher der AfD und war ein klares Nein zu einer Reform. Bei der Union weiß ich es nicht, weil die mir als einzige nicht geantwortet haben, aber ich würde deswegen jetzt auch mal auf Nein tippen.
Okay, also ja, das von der Partei, die gerade mehrheitlich regiert, ist irgendwie schade. Die andere Regierungspartei, die SPD, was sagen die? Also ich meine, immerhin ist Lukas da ja auch Mitglied.
Genau, die SPD-Sprecherin, die hat mir geschrieben, die Bundesärztekammer, die soll das überprüfen und wenn dabei herauskäme, da sei was diskriminierend, müsste man es streichen. Das finde ich sehr spannend, weil wir ja, wie du eben gerade gesagt hast, mit Lukas Havrilak, der diese Petition gestartet hat, jemanden aus der SPD haben, der sich voll für eine Reform einsetzt und das ja auch nicht alleine. Und wir kennen jetzt aber auch die Bundesärztekammer und wissen, wie die drauf sind. Und wenn jetzt die Ärztekammer Nein sagt und Teile der SPD wollen sich danach richten, dann bin ich sehr gespannt, wie die Partei da intern dann mit umgeht.
Wo in der Politik gibt es denn ein eindeutiges Ja zur Reform? Oder gibt es das überhaupt?
Das gibt es tatsächlich. Ein klares Ja zur Reform kam von den Linken, von der FDP und von den Grünen. Die FDP und die Grünen haben tatsächlich auch jeweils schon mal Gesetzentwürfe ausgearbeitet, wie so eine neue Regelung aussehen könnte. Und Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen hat mich dann auch direkt nochmal angerufen nach meiner Mail, um ihren Punkt klarzumachen.
Es gibt überhaupt keinen sachlich-medizinischen Grund für diese Ausweitung auf 12 Monate. Und es ist eben auch noch diskriminierend. Es ist also eine schlechte Regelung und das muss man dringend ändern.
Okay, das heißt also, am Ende könnte die Bundestagswahl in diesem Jahr eine erste richtige Gelegenheit sein, dass sich etwas ändert.
Ja, also es wäre sehr schade, wenn es das erst brauchen würde, damit sich was tut, aber es ist auf jeden Fall eine denkbare Chance, ja.
Das ist ein super spannendes Thema. Es gibt super viele verschiedene Instanzen und Argumente, die da aufeinandertreffen. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Ordnung in die Sache reinbringen und hoffen, glaube ich, auch, dass weiter diskutiert wird von beiden Seiten. Ist ja wichtig, dass man da zu einem Ergebnis kommt. Vielen Dank erstmal fürs Gespräch, Kolja.
Ja, vielen, vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Das war Eine Frage der Gerechtigkeit. Eine Podcast-Reihe der Kurt-Lehr-Redaktion an der TU Dortmund.
Kurt. So wie du.